Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Begrüßen Sie mit mir Nina Verheyen. Sie ist Historikerin und hat das Buch Die Erfindung der Leistung geschrieben. Es ist im Hansa Verlag erschienen. Ich bin Tanja Martini. Ich bin Redakteurin für das politische Buch in der Taz. Ich freue mich, dass Sie hier sind und herzlich willkommen, Nina Verheyen.
Dankeschön.
Ja, Frau Verheyen, würde man hier eine Umfrage starten, bin ich sicher, eine relevant große Menge von Menschen wäre der Meinung, dass wir einem Leistungsdruck unterliegen, dass der gegenwärtige Kapitalismus oder Postkapitalismus, je nach Perspektive, uns immer mehr Leistung von uns erwartet. Nur wer leistet, kann etwas schaffen, kann sich etwas leisten überhaupt. Das sind ja so geflügelte Worte, die unseren Alltagsverstand prägen und die wir alle in uns tragen, mehr oder weniger. Während Leistung eigentlich einen immer schlechteren Ruf hat, die Kritik wird immer größer, und die Menschen immer mehr über Leistungsstandard, Leistungsdruck sprechen und auch über das Erschöpfte selbst. Mhm. Haben Sie nun eine Verteidigungsschrift vorgelegt, eine Verteidigung der Leistung. Das heißt, Frage, ist der Stress, den wir empfinden, hat er gar nichts mit Leistungsdruck zu tun?
Also zunächst möchte ich sagen, das ist nicht nur eine Verteidigung, das ist zunächst mal der Versuch, über die gängige Kritik hinauszukommen. Seit den 70er Jahren wird sehr kritisch über Leistung diskutiert, über Leistungsgesellschaft, Leistungsdruck. Dann ist diese Debatte so ein bisschen abgeflaut, dann ist sie zurückgekommen mit Argumenten, die inzwischen hinreichend bekannt sind. Zum Beispiel, dass es immer noch nicht gelingt, sozialen Status herkunftsunabhängig zu gestalten, dass ökonomische Leistungsanforderungen zu einer enormen Erschöpfung führen, um zwei Beispiele der Kritik herauszugreifen, die vollkommen richtig und treffend sind. Aber irgendwie scheint ja diese Kritik nicht wirklich zu fruchten. Ja, also wir kennen diese Argumente, aber es ändert sich nicht wirklich was. Es gibt auch das Argument, dass man versuchen sollte, diese Leistungskategorie ganz abzuschaffen, weil Leistung eigentlich eine unscharfe Formel ist. Auch dem stimme ich zu, es ist extrem unklar, was mit Leistung gemeint ist. Ich glaube aber, wir werden erstens diese Kategorie so schnell nicht loswerden, ja? Und ich glaube, es könnte hilfreich sein, sich mal genauer darüber Gedanken zu machen, was wir eigentlich unter Leistung verstehen oder was wir darunter verstehen wollen. Denn aus der Perspektive von Theorien sozialer Gerechtigkeit geht es eigentlich um ein anerkennungswürdiges Tun, ja, also ein Handeln und ein daraus resultierendes Ergebnis, das von der Gesellschaft erwünscht wird, das als sinnvoll erachtet wird und deswegen dann als Leistung beschrieben wird. Und damit ist die Kategorie eigentlich sehr gestaltbar. Und man muss zum Beispiel nicht ökonomische Kennzahlen als Zentralindikator für Leistung nehmen. Auch die Arbeit bis hin zur Erschöpfung muss man in dieser Perspektive eigentlich nicht akzeptieren als Ausweis von Leistungsfähigkeit. Im Gegenteil könnte man sagen, wer rechtzeitig nach Hause geht, sich nicht erschöpft und so seine Produktivität langfristig erhält, und wer zu Hause sich dann um seine Kinder, seine Familie oder auch die Freunde, die Nachbarn kümmert, der leistet eigentlich genau das, was wir vielleicht gesellschaftlich wollen. So könnte man konstruktiv mit der Kategorie arbeiten und dafür ist das Buch ein Plädoyer.
Das heißt, der Zusammenhang zwischen Leistung und Ausbeutung, der ja schon sehr präsent ist, wenn man so über Leistung nachdenkt, es gibt ja einen Konnex, den finden Sie ja erstmal nicht so interessant oder nicht so zielführend oder ist er auserzählt?
Letzteres. Also ich finde, er ist ganz, ganz wichtig und dann gibt es natürlich auch in historischer Perspektive, ich arbeite ja, ich habe dieses Buch auch als Historikerin geschrieben, unter Verweis auf die Notwendigkeit, Arbeitsproduktivität zu steigern, sind Fabrikarbeiter im 19. Jahrhundert selbstverständlich ganz massiv ausgebeutet worden. Aber in historischer Perspektive geht die Geschichte der Leistung nicht in dieser Ausbeutung auf, sondern zeitgleich wird auch versucht, unter Rekurs auf den Erhalt von Arbeitskraft beispielsweise Arbeitszeit zu regulieren. Ja? Zeitgleich wird die erste moderne progressive Einkommensteuer eingeführt, wo es darum geht, Menschen entlang auch ihrer Leistungsfähigkeit zu besteuern, um umzuverteilen innerhalb des Staates. Also es gibt sozusagen auch eine soziale Seite der Geschichte der Leistung, die wir vergessen haben und an die ich versuche zu erinnern, um so ein bisschen aus dieser sehr verfahrenen Debatte herauszukommen, wo wir die Leistungskritik auf der einen Seite haben, deren Argumente wir kennen, die aber offenbar wenig bewirken. Und auf der anderen Seite haben wir ja den immer noch steigenden Sachbuchmarkt zum Thema Leistungsoptimierung. Ja? Also das ist ja die andere Seite der Medaille. Ich versuche zwischen diesen beiden Fronten zu vermitteln und so ein bisschen aus historischer Perspektive neue Ideen in die Debatte einzubringen.
Ja, das... Aber Sie schreiben auch, das ist auch eine der überraschenden Thesen erstmal, dass Leistung nie individuell ist. Es gibt sozusagen die Leistung nicht als per se individuelle. Wenn man jetzt überlegt, welchen Begriff von Leistung wir haben oder welcher uns sozusagen vielleicht auferlegt wird oder Teil unserer Alltagsideologie ist, dann würde man doch genau an diese Aussagen denken wie, wenn du etwas leistest, dann schaffst du etwas oder du kannst es schaffen, wenn du etwas leistest. Also sozusagen diese permanente Aufforderung, die ja schon sehr, also eine individuelle Ansprache eigentlich ist. Was ist mit dieser Leistungsideologie? Ist die dann sozusagen falsch? Suggeriert die uns, dass Leistung individuell ist, aber sie ist gar nicht individuell? Oder wie ist dieses ideologische Moment zu verstehen?
Ja, also ich plädiere tatsächlich, diese Leistungskategorie in gewisser Weise zu retten, aber sie zugleich umzudenken. Und nicht zurückzukehren zu dem klassischen Verständnis von Leistung, dass Leistung, auch menschliche Leistung, letztlich so quasi physikalisch denkt. Ja, wir kennen alle diese Formel Leistung, Arbeit pro Zeit oder Energie pro Zeit. Diese Formel suggeriert erstens, man könne Leistung ganz präzise messen, was nicht möglich ist, weil es eben eine Frage der Perspektive ist, was man wertschätzt. Und sie suggeriert zweitens, dass es Menschen gibt, die wie Motoren letztlich eine bestimmte Leistung erbringen. Auch das ein Gedanke, der historisch entstanden ist. Im 19. Jahrhundert wird der Mensch von Physiologen zunehmend als eine Art Motor gedacht. Ja? Und wie der Motor über eine PS-Zahl verfügt, verfügt eben auch dann der einzelne Mensch über eine gewisse Leistung. Und die wird mit Expertenhilfe ganz genau gemessen, um sie letztlich zu optimieren und immer weiter zu steigern. Und das ist ein ganz problematischer Gedanke, weil der Mensch ist nun mal erstens kein Motor und damit ist er zweitens auch ganz stark vernetzt. Also unsere Arbeit findet eigentlich immer im Team statt und auch jenseits der heutigen Teamwork-Rhetorik. Es ist schon immer so gewesen, auch im 19. Jahrhundert. Näher ran. Ah, okay, weil vorhin hat es einmal so gepiept, deswegen, okay, weil jetzt versteht man mich wieder gut, ja. Also im 19. Jahrhundert entsteht dieser Gedanke des Menschen als eine Art Motor und das führt eben dazu, dass man meint, die Leistung des Einzelnen ganz genau messen zu können und auch meint, Menschen hierarchisieren zu können entlang dieser objektiv gemessenen Leistung oder auch Leistungsfähigkeit. Und dieser Gedanke ist ganz problematisch, denn wir schaffen und streben und arbeiten ja ständig gemeinsam und es ist eigentlich nicht möglich, bestimmte Arbeitserträge auf die Handlung Einzelner zurückzuführen. Das heißt, wenn wir von Leistung Einzelner sprechen, dann isolieren wir eigentlich immer den einzelnen Menschen künstlich aus seinem Umfeld. Und mein Plädoyer geht darin, wieder stärker Leistung als Gemeinschaftsprodukt tatsächlich zu denken. Wir haben natürlich die Situation, und da bin ich auch gar nicht dagegen, dass wir letztlich Einkommen auf die Konten Einzelner zahlen. Ja? Da wird dann kein Team ausgezahlt. Aber wir sollten im Kopf behalten, dass letztlich hinter jeder vermeintlichen Einzelleistung, auch hinter jedem vermeintlichen Leistungsträger, etwa an der Spitze der Gesellschaft, Teams stehen. Hinter einigen Personen stehen sehr große Teams, hinter anderen sehr kleine Teams. Da beginnt die soziale Ungerechtigkeit. Und in diesen Teams gibt es Leute, die sehr gut bezahlt werden, welche, die sehr schlecht bezahlt werden und welche, die gar nicht bezahlt werden. Und auch das ist ein zentrales Ungerechtigkeitsproblem. Das beginnt lange vor dieser klassischen Frage, gleicher Lohn für gleiche Leistung oder nicht.
Ja, aber sozusagen, wenn wir jetzt mal überlegen, also den Zusammenhang von Leistung zu Arbeit und Kapitalismus, wann hat sich dieser Begriff von Leistung, den wir heute kennen, also der auch ganz klar mit menschlicher Arbeit, mit menschlicher Tätigkeit verbunden ist, im Sinne von Werte erschaffen, wann hat sich der herausgebildet? Also es würde mich sehr überraschen, hätte der nichts mit dem Aufstieg des Kapitalismus zu tun.
Also der hat sich tatsächlich sehr spät herausgebildet, und zwar lange nach den Anfängen des Kapitalismus. Gängigerweise wird die Geschichte der Leistungsgesellschaft, wenn dieser Begriff überhaupt in der Wissenschaft verwendet wird, so ein bisschen parallel erzählt zur Geschichte des Kapitalismus. Dann würde man also in der frühen Neuzeit beginnen. Aber das Wort Leistung, so wie wir es heute verwenden, entsteht tatsächlich erst im 19. Jahrhundert. Vorher ist Leistung auch in der Physik keine Kategorie, dann wird Leistung in der Physik eine ganz zentrale Kategorie und davon ausgehend wird Arbeit, wird menschliche Arbeit als Leistung gedacht. Damit über diese Formel Arbeit pro Zeit als etwas verstanden, das sich eben objektiv messen und auch dem Einzelnen ganz präzise zuschreiben lässt, um es dann mit Expertenhilfe zu steigern. Das heißt, erst in dieser, vor dem Hintergrund des Industriekapitalismus und dann in der Zeit der Hochindustrialisierung im späten 19. Jahrhundert wird diese Kategorie ganz zentral, wobei ich in meinem Buch darauf aufmerksam mache, dass wir auch noch eine ganz andere Entwicklung haben, die dazu führt, dass der Begriff immer, also zu einem Begriff erst wird, zu einer zentralen Kategorie der politisch-sozialen Sprache, nämlich die Geschichte des Rechts und auch die Anfänge des Wohlfahrtsstaats. Also Monographien um 1900, die sich mit Leistung im Titel beschäftigen, drehen sich häufig nicht, also drehen sich sehr häufig tatsächlich um den Bereich der Arbeit, aber ebenso häufig drehen sie sich auch um den Bereich des Rechts. Da geht es um das BGB und da geht es um das juristische Verständnis von Leistung im Sinne des Gegenstandes eines Vertrags, den beide Seiten schließen. Beide Seiten verpflichten sich dazu, gewisse Dinge zu tun. Auch der entstehende Sozialstaat operiert mit dem Begriff der Leistung. Was wir heute als Sozialleistung kennen, als Transferleistung, wird damals noch schlicht als Leistung bezeichnet. Und ähnlich wie im bürgerlichen Recht geht es auch auf der Ebene dieses öffentlichen Rechts darum, dass sich eine Seite zu etwas verpflichtet, in Erwartung einer bestimmten Gegenleistung. Und wenn man sozusagen begriffsgeschichtlich guckt auf Leistung, dann kommt man eben auch auf diesen, wie ich finde, sehr sinnvollen Gedanken, dass auch der Staat etwas seinen Bürgern leisten sollte, unter anderem Unterstützung.
Was mich auch überrascht hat, ist, also eigentlich ist ja die Geschichte so, das Bürgertum emanzipiert sich, es gibt die Emanzipation des Bürgertums im 18. Jahrhundert und das Bürgertum braucht eine Propagierung von Leistung, um sich sozusagen als neue Funktionselite auch einzusetzen. Mhm. Also die Geschichte ist Bildung und Wissen und Leistung gegen Privileg qua Geburt, also gegen den Adel. Jetzt zeigen Sie aber, dass das Bürgertum gar nicht so leistungsfixiert war, sondern dass eine ganz andere Kategorie eine vielleicht größere Rolle gespielt hat, die Geselligkeit. Das hat mich sehr überrascht, das müssen Sie uns unbedingt erklären.
Also es geht mir darum, dieses gängige Narrativ, dass das Bürgertum die Wertschätzung von Leistung als erste soziale Gruppe so gepusht hat, zu differenzieren. Denn die Forschung hat inzwischen gezeigt, dass die bürgerlichen sozialen Gruppen, wie sie sich um 1800 dann etablieren in den Städten, dass sie zwar sehr wohl Arbeit gewertschätzt haben, auch den Verdienst über die Herkunft gestellt haben, das ist ein zentrales Argument zur Überwindung von feudalständischen Strukturen, dass die aber nicht das Arbeitsverständnis hatten, das wir heute ihnen oft unterstellen. Also die haben sich nicht, oder das heute mit dem Begriff der Leistung verbunden wird. Die haben zwar sehr viel gearbeitet, aber es ging sehr stark um methodisches Verhältnis zur Arbeit, um die regelmäßige Arbeit, nicht so sehr darum, einen bestimmten Output damit zu erreichen. Also auf den auch religiös definierten richtigen Input, ja, auch die richtige Haltung zur Arbeit, inklusive auch der Freude, aus der heraus gearbeitet werden sollte, sollte der Output gewissermaßen automatisch folgen. Aber es ging nicht so sehr darum, wie das heute unter dem Stichwort Leistung ja oft suggeriert wird, bestimmte Markterfolge unbedingt zu erreichen. Also das ist ein anderes Arbeitsverständnis, auch noch ein sehr stark religiös geprägtes Arbeitsverständnis, das zugleich eingebettet ist in eine Vorstellung von Lebensführung, die auch dem, was wir heute unter privat titulieren, große Aufmerksamkeit geschenkt hat. Also die Familie war auch für die männlichen Bürger zunächst noch sehr wichtig, das ändert sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts. Aber zunächst können Sie beobachten, dass neben der Arbeit auch das Familienleben sehr gewertschätzt wurde und Männer da noch durchaus dran beteiligt sein sollten und dass eben darüber hinaus die Geselligkeit unter Bürgern, der Austausch sehr, sehr wichtig war. Austausch im Sinne von kulturellem Austausch, gemeinsame Lektürestunden, gemeinsame Musikabende, Austausch, aber auch mit Blick auf Wohltätigkeit auf der städtischen Ebene. Also dieser ganze Bereich der Geselligkeit, des gemeinsamen Schaffens auch im Sinne der Verbesserung von Welt, war Teil gewissermaßen dieses bürgerlichen Lebensentwurfs. Und das vergessen wir leicht, wenn wir die Bürger als erste Protagonisten reinen Leistungsstrebens denken, denn dann hat man genau dafür ja keine Zeit mehr.
Nun könnte man natürlich auch sagen, okay, Sie haben sich mehr um Lebensführung gekümmert, um Lebensstil. Die Frage der Geselligkeit und Familie ist wichtig geworden. Aber man kann natürlich sagen, okay, das Propagieren von Leistung, das haben Sie dann einfach ausgelagert, sozusagen ins Proletariat.
Ja,
und diese Geschichte haben Sie so ein bisschen ausgespart.
Ja, ich spare die tatsächlich aus. Ich spare ganz viel aus. Ich spare alles das aus, worüber schon viel geschrieben worden ist. Ja? Und darüber ist sehr viel geschrieben worden. Also es ist schon der Versuch, eine Art Überblick zu schaffen über die Genese des Leistungsprinzips. Aber gleichzeitig versuche ich eigentlich, die bekannten Narrative vor allen Dingen zu ergänzen. Ja? Und das heißt, wer diese bekannten Narrative noch nicht kennt, der müsste dann noch weiter nachlesen. Aber das können Sie eben an anderer Stelle finden. Mir ging es darum, dieses sehr bekannte Narrativ des bürgerlichen Leistungsethos an der Stelle mal zu relativieren. Aber es ist klar, dass die, gerade auch die bürgerlichen Männer, die für sich gewissermaßen um 1800 noch in Anspruch nehmen, ganze Menschen zu sein, ja, die nicht nur im Beruf aufgehen, sondern die eben auch über eine familiäre Seite verfügen, eine gesellige Seite verfügen, dass die andere zur Arbeit anhalten. Ja.
Sie haben sich vielfältige Quellen angeschaut, auch Tagebücher. Und da ist mir die Frage gekommen, wie war das denn eigentlich? Hat man zu jeder historischen Zeit ein ähnliches Gefühl gehabt von ja, Erschöpfung, Leistungsdruck, Stress? Wo ist da der Punkt, wo diese Erzählung, naja, Leistung ist auch etwas Negatives, wo die einsetzt? Wo kann man diesen Punkt finden, wo Leistung als etwas Erdrückendes, Erschöpfendes erlebt wird?
Es kommt immer darauf an, welche Quellen Sie sich anschauen. Aber in den Quellen, mit denen ich gearbeitet habe, das sind zum einen Selbstzeugnisse, Tagebücher, Briefe und andererseits Zeugnisse, in denen öffentlich debattiert wird. Zeugnisse, in denen öffentlich debattiert wird, also etwa Zeitungsartikel oder auch die Literatur habe ich einbezogen. Da kann man sehr klar erkennen, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts erst dieses Leid an der Leistung zum Thema wird. Um 1800 haben sie in den Tagebüchern sehr viel über die Arbeitsfreude, auch über die Regelmäßigkeit der Arbeit, aber das ist nicht negativ besetzt. Um 1900 finden sie in Tagebüchern Passagen über den Leistungsdruck, im Sinne von Arbeitsdruck, im Sinne von Erschöpfung durch zu viel Arbeit, aber auch im Sinne von Prüfungsangst zum Beispiel. Sie finden aber auch schon das Leid von Frauen, die als Hausfrauen gewissermaßen daran gehindert werden, im öffentlichen Bereich sichtbar zu sein und dort zu leisten und sich dann deswegen wertlos fühlen. Also auch dieses Leid an der Leistung ist um 1900 bereits virulent. Deswegen ich den Fokus sehr stark auf dieses 19. Jahrhundert lege und versuche herauszufinden, warum dieses Leid in dieser Zeit so groß wird.
Da haben Sie auch Literatur untersucht, die klar zum Ausdruck bringt, dass auch das Empfinden von Leistungsdruck bei Schülern tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr omnipräsent zu sein scheint.
Mhm. Ja, also wir kennen ja die Debatte heute über den zunehmenden Leistungsdruck der Schüler und auch der Studierenden. Und das ist eben keine neue Debatte. In den 70ern wurde darüber schon mal sehr intensiv debattiert, aber eben auch in der Jahrhundertwende. Wir kennen vielleicht, oder viele von uns kennen die großen Schülerromane, etwa von Hesse und Hamrat. Und aus diesem Genre gab es eine ganze, oder das ist ein ganzes Genre, das hinter Hesses und Hamrat steht, in dem darüber debattiert wird, inwiefern das Gymnasium insbesondere und die dahinterstehenden ehrgeizigen oder die hinter den Schülern stehenden ehrgeizigen Eltern Schüler so sehr unter Druck setzen, dass sie schließlich in Verbindung mit Liebeskummer auch starken Leistungskummer empfinden, so formuliere ich das jedenfalls in meinem Buch. und dann zum Äußersten greifen und sich umbringen. Und das ist in der Zeit nicht nur eine literarische Debatte, sondern tatsächlich wird in den Zeitungen, wird auch im Rahmen der Pädagogik darüber diskutiert, ob es sein kann, dass... okay, daran liegt es. Okay, Entschuldigung, das muss einfach gesagt werden. Also, dass in dieser Zeit auch jenseits der Literatur darüber debattiert wird, ob es sein kann, dass Schüler sich zunehmend das Leben nehmen, weil sie mit dem konkreten Notendruck nicht zurechtkommen. Also einerseits geht es um die Überbürdung, die Stoffmasse, die in der Zeit tatsächlich sehr zugenommen hat, weil man schon damals, das ist eine Parallele zu heute, dachte, man muss in einer sich zunehmenden globalisierenden Welt mithalten. Nur die Besten dürfen auf die Universitäten, die muss man umso mehr drillen. Ja? Dadurch entsteht eine extreme Stofffülle, mit der die Schüler fertig werden müssen, und gleichzeitig zählen diese Noten immer mehr. Es ist eben zunehmend nicht mehr möglich, mit schlechten Noten versetzt zu werden oder gar noch auf die Universität zu kommen. Um 1800 können sie auch ohne Reifeprüfung noch eine Universität besuchen. Das ist nicht wirklich ein Problem. Also die Reifeprüfung als offizielles Nadelöhr ist noch nicht in dieser Form etabliert. Und das heißt, um 1900 sind die Schüler unter einem eminenten Druck, also jedenfalls diejenigen auf dem Gymnasium. Das ist nur 1%, ne? Also im Vergleich zu heute wirklich eine verschwindend geringe Zahl. Und vor diesem Hintergrund gibt es eben diese Debatte über den Leistungsdruck, könnte man sagen, mit der heutigen Begrifflichkeit. Das Wort selbst ist damals noch nicht verwendet worden.
Nun gehen Sie ja sogar noch einen Schritt weiter und sagen, dass Leistung tatsächlich ein Hebel sein könne, um marktradikale Tendenzen, wie wir sie ja heute erleben, Stichwort Neoliberalismus, um gegen die radikalen Tendenzen zu kämpfen. Da denkt man natürlich erstmal, wow, ist das jetzt so eine Geschichte von dem Kapitalismus mit seinen eigenen Waffenschlagen? Ist es aber gar nicht bei Ihnen. Sie wollen tatsächlich diese Leistung gegen den Kapitalismus gegen den Leistungsdruck sozusagen in Stellung bringen. Man könnte doch auch viel einfacher sagen, warum nicht den Müßiggang?
Also dieses zunehmende Interesse an Muße finde ich sehr spannend und ich bin auch gar nicht dagegen. Ich glaube nur, dass Muße alleine uns nicht weiterhelfen wird. Ich glaube, Muße als Hebel zur Veränderung reicht noch nicht aus. Denn im Bereich der Erwerbsarbeit sind wir nun mal mit der Anforderung konfrontiert, etwas zu leisten. Und spätestens da kommt, glaube ich, das Musserezept gewissermaßen an sein Ende. Und worauf ich hinaus will, ist, dass man sich ja nicht von der Ökonomie vorgeben lassen muss, wie man Leistung inhaltlich füllt, ja? Was man also als anerkennungswürdiges Handeln denkt. Und es gibt durchaus die Tendenz in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Leistung auch im Bereich der Erwerbsarbeit immer mehr vom ökonomischen Erfolg her zu denken. Also Beschäftigte auch dann besonders zu belohnen, wenn sie tatsächlich zum unternehmerischen Erfolg beigetragen haben. Aber davon kann man ja diese Leistungskategorie wieder stärker lösen. Das ist auch nicht, da bin ich nicht die Erste. Also Sigurd Neckel, ein Soziologe, hat genau darüber auch ein Buch geschrieben, dass wir zunehmend sozusagen vom Leistungsdenken zum Erfolgsdenken uns hin entwickelt haben, ja, und eigentlich Erfolg mit Leistung verwechseln. Er plädiert auch dafür, Leistung wieder stärker ins Zentrum zu rücken. Das Problem ist, glaube ich, dass man dann leicht in so ein individualistisches, quasi physikalisches Verständnis von Leistung zurückfällt, im Sinne einer Arbeit pro Zeit, die sich Individuen objektiv zuordnen ließe. Und das geht genau nicht. Deswegen ist mein Plädoyer, noch einen Schritt weiter zu gehen und diesen klassischen Leistungsbegriff auch aufzulösen oder umzudenken, zu einem stärker sozialen Verständnis von Leistung zu kommen, sich klarzumachen, das ist immer Ergebnis einer gesellschaftlichen Aushandlung und wir leisten letztlich ständig gemeinsam.
Ja, das eben, weil das Problem, wer definiert Leistung, was ist Leistung oder wer misst Leistung, das bleibt ja. Das ist ja auch so ein ewiges Elend der Sozialdemokratie, nicht? Dass sie Leistung propagieren letztlich, beziehungsweise ihren Gerechtigkeitsbegriff von Leistung, von der Leistung ableiten. Und aber die Frage, wer das letztlich definiert, Das ist ja, da kommt man ja nicht so richtig raus. Okay, das eher für eine sozialere Definition oder sich die Grundlagen des Sozialen nochmal anzuschauen, das leuchtet mir ein. Aber so richtig raus kommt man da für mein Empfinden nicht. Vielleicht braucht man ganz neue Begriffe.
Es ist ein Problem, klar. Ich glaube, jetzt einen neuen Begriff zu schöpfen, wäre nochmal, also da hat man eine zusätzliche Hürde eingebaut. Ich glaube, es wäre sinnvoller, diesen Begriff, den wir ohnehin schon haben, nochmal neu zu denken, stärker darüber zu reflektieren im Alltag, was wir darunter eigentlich verstehen. Wir sprechen ständig von Leistungsdruck, von Leistungsstandards. Wir sollten uns im Alltag mehr damit auseinandersetzen, was wir da genau meinen. Im Bereich der Arbeit zum Beispiel, das hat Klaus Offe schon 1970 in einer wichtigen Studie gezeigt, wird unter Leistung sowohl ein bestimmter Input verstanden, als auch ein bestimmter Output, ja. Aber je nachdem, ob Sie nun den Input, die Anstrengung, den Fleiß, die Jahre, die in die Ausbildung gegangen sind, oder den Output ins Zentrum rücken, das konkrete Ergebnis bis hin zum unternehmerischen Erfolg, kommen Sie bei einer ganz anderen Handlungsmaxime heraus. Und ich glaube, im Unternehmer- oder im Erwerbsalltag wird häufig entweder das eine oder das andere in den Vordergrund gestellt, je nachdem, was vermutlich dem Chef mehr nützt. Ja? Also wenn er die Leute dazu antreiben möchte, länger zu bleiben, geht es darum, dass er sich mehr anstrengen soll. Wenn es darum geht, bessere Ergebnisse zu produzieren, sagt man, naja, es muss auch irgendwie was dabei herauskommen. Also da sieht man sehr schön, wie diese unschärfe Formel ausgenutzt werden kann, um Menschen letztlich auszubeuten, würde ich sagen. Und an genau der Stelle sollte man auch im Alltag, finde ich, ansetzen und mal gemeinsam darüber sprechen, wie man denn nun eigentlich Leistung definieren möchte. Und da ist eben nicht nur die Wissenschaft aufgefordert, die ja Instrumente zur Leistungsmessung entwickelt, seit über 100 Jahren, denken Sie an die Psychologen, ja, und auch nicht nur die Politik, weil ich glaube, auf der Ebene der großen Politik kann man das nicht lösen, sondern wir sind eigentlich im Alltag ständig damit beschäftigt, ich glaube, ohne das zu merken, Leistung zu definieren. Also in vielen Berufen ist es tatsächlich Teil des Aufgabenprofils. Journalisten machen das ständig, ja? Sie bewerten ständig, was andere tun, tragen auch dadurch mit dazu bei, was öffentlich wahrgenommen wird, was nicht wahrgenommen wird. Ich arbeite an der Uni, bei mir gehört es auch zum täglichen Geschäft, mit solchen Leistungsbewertungen, die eben genau genommen immer Leistungszuordnungen sind, umzugehen. Es gibt viele andere Berufe, bei denen es zumindest unregelmäßig Teil der Aufgabe ist, wenn etwa ein neuer Kollege eingestellt wird oder man gefragt wird, wen man empfehlen kann. Und ich glaube, in solchen Momenten sollte man sich viel stärker mit der Verantwortung auseinandersetzen, die man da hat, ja, und viel sensibler mit diesen Zuordnungen umgehen und in gewisser Weise auch fantasievoller. Also etwa mal dafür zu werben, dass möglicherweise der Kollege besser geeignet ist, der nicht so sichtbar war bisher in der Öffentlichkeit. Ich denke jetzt an den Bereich der Wissenschaft, weil er bestimmte Sachen gemacht hat, die zwar niemand wahrgenommen hat, die aber trotzdem sehr gut sind. Also man sollte offensiver, selbstbewusster, fantasievoller mit diesen Leistungszuschreibungen umgehen. Ich glaube, das ist tatsächlich die Sache, die im Alltag immer wieder neu ausgehandelt wird und die vielen Personen aber nicht bewusst ist. Und dadurch übersehen sie auch die Macht, die sie an dieser Stelle eigentlich haben.
Geht es auch so ein bisschen in die Richtung, Sie verweisen auch im Buch, letzte Frage, schnelle Frage, Sie verweisen auch auf Pierre Bourdieu, der ja untersucht hat in den 70ern, dass sozusagen wie der Aufstieg, wie schwierig der eigentlich ist, in Frankreich noch viel mehr als in Deutschland, aber wie sozusagen herkunftsunabhängiger Aufstieg, in den 70ern fast ausgeschlossen war in Frankreich. Ist das so ein Moment, wo Sie sagen würden, ja, okay, da könnte Leistung ja tatsächlich fruchtbar werden, um die Gesellschaft durchlässiger zu machen, zum Beispiel?
Naja, also einer der ganz berechtigten Formen der Leistungskritik ist dieses Argument von Bourdieu. Und in Deutschland haben wir Michael Hartmann, der dazu geforscht hat. Beide zeigen, dass in Gesellschaften, die sich als Leistungsgesellschaften beschreiben, mit angeblichen Leistungseliten an der Spitze, Aufstieg durch Leistung gerade nicht möglich ist oder jedenfalls nicht in der erwarteten Form möglich ist. Und schlimmer noch, dass die Reproduktion von sozialer Ungleichheit verschleiert wird, regelrecht, durch diese Leistungsideologie, durch den Anspruch, Leistungseliten zu haben. Insofern ist diese Kategorie tatsächlich da ein Instrument, das mindestens so sehr zum Schlechten, glaube ich, beigetragen hat, bislang wie zum Guten. Ich glaube, man sollte trotzdem den Anspruch, Status an das, was Leute tun, zu binden, anstatt an ihre Herkunft und auch an das Geschlecht, man sollte ihn aufrechterhalten. Vielleicht kommt man ein Stück weiter, wenn man sich klar macht, dass es eben sowas wie individuelle Leistung letztlich nicht gibt, ne? Sondern dass wir im Team letztlich arbeiten, in der Erwerbsarbeit, aber eben auch darüber hinaus, was es beispielsweise dann nicht mehr rechtfertigen würde, dass man Spitzenverdiener hat und Personen, die fast gar nichts verdienen oder tatsächlich nichts, also über kein Einkommen verfügen. Ne? Wenn sich das Ganze als Vernetzung denken, dann kann man solche radikalen oder extremen Ausschläge nicht mehr rechtfertigen.
Ina Verheyen, wir sind leider schon am Ende. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Das Buch Erfindung der Leistung, ich kann es nur empfehlen. Es hat einige sehr überraschende Zugänge. Es regt zum Denken an. Es ist ein schönes Buch. Erlauben Sie mir trotzdem, mit den Worten von William Somerset Maugham zu schließen, der sagte, nur ein mittelmäßiger Mensch ist immer in Hochform. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Dankeschön. Danke.
Buchmessefunk. Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.